Auf die Gefahr hin, dass ich überziehe zeitlich, will ich trotzdem noch irgendwas dazu sagen, zu dem, was wir gerade gesungen haben, irgendwie zu diesem, oder was wir gerade gebetet haben, wo wir Zeit mit dir verbracht haben, dieser Punkt, hilf meinem Unglauben. Ich glaube manchmal, dass wir uns das nicht zugestehen, Unglaube zu haben, weil irgendwie gehört es ja dazu, dass wir glauben. Wir kommen ja irgendwie hierher, wir sind Christen, wir gehen vielleicht sogar irgendwie raus und erzählen Leuten von uns und unseren Erlebnissen mit Jesus und dann sollen wir den Leuten erzählen oder dann sollen wir zugeben, dass wir Unglauben haben. Passt das? Und ich will euch wirklich nochmal ermutigen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich will euch sagen, dass das völlig normal ist, dass wir mit Unglauben zu kämpfen haben. Ich lieg ab und zu abends wach und kann nicht einschlafen, weil ich genau mit diesem Punkt zu kämpfen habe, weil ich irgendwie mich hin und her wälze und mir so die Fragen stelle, ist es wahr, was ich glaube und was ist, wenn nicht? Und ich habe mal in einem Buch gelesen über große Leiter dieser Welt, dass die in diesem Punkt alle zu kämpfen haben. Dass dort von heute auf morgen so ein Moment kommt von Zweifel, von ist es wirklich wahr? Obwohl es ja eigentlich die sind, die so viel mit Gott erlebt haben. Ich glaube, wir dürfen uns damit eins machen und dürfen uns sagen, dieser Kampf auch mit unserem Unglauben ist nicht ein Kampf, den wir runterschlucken müssen, sondern es ist ein Kampf, der darf raus. Und für mich ist es ganz wertvoll, da mit meiner Frau drüber zu reden und ihr einfach zu erzählen, wie ich mich fühle, auch wenn sie es vielleicht nicht gleich versteht, aber ich kann es einfach äußern und dann geht es auch wieder vorüber. Aber diese Momente, die gibt's. Und ich ermutige euch wirklich, diese Momente Gott hinzulegen. Auch wenn das schwer ist und wenn es sich unnatürlich anfühlt in dem Moment. Aber zu diesem Gott zu kommen und zu sagen, ich spüre da gerade was, ich fühle da was, ich will das eigentlich nicht. Ich will dir glauben, ich will dir folgen, ich will dir nah sein. Und jetzt nimm mir dieses Gefühl von diesem Schmerz, von diesem Zweifel. Ich glaube, deswegen gibt's Gemeinde. Das ist ein Hauptgrund, warum wir uns gegenseitig haben, wir brauchen diese Ermutigung in Zeiten, wo es nicht funktioniert, wo wir zweifeln. Genau. Ihr habt letzte Woche, wenn ihr hier wart, eine Predigt gehört über ein Thema, was mich echt abgeholt hat auf meinem Stuhl. Es ging um unsere Bestimmung. Das ist immer so was, wo mein Herz drin aufgeht, irgendwie davon zu hören, warum? Warum mache ich das alles? Wo soll es hingehen? Was ist das Ziel von dem Ganzen? Was will Gott tun? Warum mache ich, was ich tue? Und ich habe nochmal diese vier Hauptpunkte mitgebracht, für die es nicht angehört haben oder nicht nachgehört haben, die Sarah erzählt hat. Der erste war die Zugehörigkeit zu Gott. Dort ging es um die Beschneidung, dieses nochmal Ja sagen. Ja, Gott, ich gehöre zu dir. Es ging um Gewichte, die wir ablegen in unserem Leben, Dinge, die uns nicht gut tun. Es ging um Sünden, die wir hinter uns lassen und es ging um diesen allgemeinen Punkt, heil zu werden. Das sind die Punkte, die uns helfen dabei, in unserer Bestimmung zu wachsen und dieser Bestimmung entgegenzugehen. Diesem, warum hat Gott uns gemacht, diesem, was will Gott mit unserem Leben anfangen? Und ich habe diese Woche und schon letzte Woche, wo ich auf meinem Platz saß, drüber nachgedacht, was das Predigtthema von dieser Woche sein kann. Das ist ganz aufregend, wenn man eben so ein Herzensthema hat. Und eben nicht vorgegeben kriegt, was man predigt. Und mir kam das Wort Demut in den Kopf. Demut und Treue. Und das habe ich erstmal weggeschoben, weil ich gesagt habe, nee, über Demut möchte ich eigentlich nicht predigen. Und das hat mich die ganze Woche nicht losgelassen. Und ich saß am Dienstag mit dem Gebet und da kam das auch wieder, dieser Punkt Demut. Und dann habe ich gesagt, Gott, okay, ich habe wenig Zeit, aber ich will mich wirklich in dieses Thema reinstürzen und will gucken, was du mir an diesem Punkt sagen möchtest. Und ich glaube, dass in Verbindung mit dem, was letzte Woche gesagt worden ist, dass dieser Punkt Demut ein Schlüssel dafür ist, auf unserem Weg zu unserer Bestimmung, auf unserem Weg mit Gott. Ich möchte also fortsetzen oder ergänzen zu dem, was vorige Woche der Sarah gesagt hat. Also ich ermutige euch, das dann auch nochmal nachzuhören, wenn ihr zu Hause seid und es noch nicht gehört habt. Ich glaube, in dem Punkt Treue kann ich mich ganz gut anfreunden. Ich bin jemand, der gerne Sachen beginnt und auch fortführt und nicht gleich wieder sein lässt. Macht das irgendwie jetzt schon, ich predige, habe ich so überlegt, seit 20 Jahren vor irgendwelchen Menschen, viele von euch waren nicht dabei, manche durften mich schon 20 Jahre predigen hören und das war mal besser und mal schlechter. Am Anfang war es ganz, ja, wenn ich so zurückgucke, ich habe heute mal in meinem Rechner bis 2012 konnte ich gucken, was ich so gepredigt habe, also die letzten 8 Jahre, würde ich vielleicht meinen, soll ich manches nicht mehr so sagen, aber einfach, wenn ich so zurückgucke, da liegt eine lange Zeit und ich glaube, dass ich mit Treue ganz gut klarkomme und sagen kann, Treue, ja, da kann ich meinen Haken ranmachen. Ich bin gerne treu und stehe auch zu Dingen, die manchmal sich schwierig anfühlen und bleib dann halt stehen. Aber Gott hat irgendwie in der Vorbereitung seinen Finger vor allem auf Demut gelegt. Und da muss ich zugeben, da nehme ich nicht aus so einem Schatz raus, wo ich sage, Mensch, da kann ich dir 10 Geschichten von demütigen Geschichten meines Lebens erzählen und ich kann euch als Beispiel vorangehen, sondern der Punkt fordert mich echt heraus. Vielleicht fordert uns auch schon erstmal dieses Wort Demut heraus. Das ist ja ein Wort, was eigentlich nicht unbedingt in unserem normalen Sprachschatz vorkommt. Das ist eigentlich so ein Freudetöterwort, habe ich so festgestellt, also Demut. Das ist so nichts, wo ich sage, freudig, das klingt so wie schwarzer Pullover. Also manche lieben schwarze Pullover, aber einfach, ihr wisst schon, nicht die Freude strahlend. Das klingt wie so eine Kette manchmal am Bein, irgendwie wie was, was nicht in unsere super duper, ich kann alles mal ausprobieren und mal gucken, was mit mir passiert, Welt passt. Fakt ist aber, wenn ihr euch eure Bibeln zur Hand nehmen würdet und einfach mal so euren Daumen durchzieht und wenn ihr vor allem mal in dem Buch der Sprüche quasi euch hineinbegebt und dort mal so die Weisheiten der Sprüche lest, dann ist dieses Wort Demut fast überall zu finden. Gott möchte also mit uns über Demut sprechen und Gott ist Demut wichtig. Und für Gott ist es wahrscheinlich nicht der Freudetöter oder die Kette am Bein oder der schwarze Pulli, sondern für ihn ist es was, wo er Wert drauf legt und wo er Freude dran hat. Ich möchte euch am Anfang einen Leckerbissen mitgeben, damit ihr überhaupt bei mir bleibt und nicht abschaltet. Und da steht in Sprüche 22, Vers 4, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Reich sein, geehrt werden und ein gesundes Leben haben. Ich glaube, das wird mir viele von uns unterschreiben. Das könnten so Lebensziele für uns sein. Ich will mal reich sein, ich will mal von Menschen irgendwie anerkannt sein, will mal eine gute Beziehung haben irgendwie und ich will vor allem gesund sein. Wenn ich Geburtstag habe, dann kommen ganz viele Leute zu mir irgendwie ins Büro oder rufen mich an und sagen, vor allem Gesundheit wünsche ich dir. Vor allem Gesundheit. Das ist scheinbar das Wichtigste. Gesundheit. Dann kommt noch beruflicher Erfolg, dann kommt ab und zu noch das Privatleben mit als Wunsch. Das scheinen die wichtigsten Dinge zu sein. Und ich glaube, dass tatsächlich hinter diesen Punkten sich wichtige Dinge verbergen. Ihr kennt vielleicht so diese Bedürfnispyramide des Menschen. Diese wichtigsten Bedürfnisse sind Versorgung, also sich nicht darum sorgen zu müssen, dass ich morgen irgendwas aus meinem Kühlschrank nehmen kann und Nahrung zu mir nehmen kann. Geliebt sein von Menschen, von meinem Partner, von meiner Familie, von meinen Kindern. Und natürlich ein gesundes Leben zu führen. Wenn auf diesen Bedürfnissen kann ich überhaupt erstmal ein Leben aufbauen, wo noch mehr rauskommen kann, wo Träume irgendwie kommen können. Wenn es dort aber Schwierigkeiten gibt, dann wird mein Blick quasi auf diesen Punkten kleben bleiben und ich werde irgendwie versuchen, erstmal diese Punkte ins Reine zu bringen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch überhaupt nicht schlimm, dass es in uns verankert ist, diese Punkte in unserem Leben irgendwie umzusetzen. Die Frage ist nur, mit welchem Mittel? Jeder würde wahrscheinlich, wenn wir jetzt eine Umfrage auf der Straße machen würden, wie wirst du reich, würde die Antwort sein, durch harte Arbeit oder durch guten Umgang mit Aktien oder einfach mit der Finesse quasi, wie ich damit umgehe, mit Geld, wie ich anderen vielleicht das Geld aus der Tasche ziehen kann. Wie wäre ich geliebt von Menschen, indem ich ein gutes Leben führe, indem ich irgendwie den Leuten was geben kann, indem ich ein cooler Typ bin oder eine coole Typin? Wie bleibe ich gesund? Indem ich wenig rauche oder wenig Alkohol trinke, indem ich Sport treibe, indem ich mich gesund ernähre, indem ich ins Fitnessstudio gehe. Ich glaube, die Welt hat viele Angebote, wie wir diese Punkte füllen können. Und alles hat damit zu tun, dass wir was tun müssen, dass wir uns bewegen müssen, dass wir was, damit wir einfach Kraft dort hinein investieren, damit auch was rauskommt. Was sagt jetzt die Bibel? Die Bibel sagt uns, dass das der Lohn dafür ist, wenn wir ehrfürchtig und gottesfürchtig leben. Völlig weltfremd. Das heißt nicht, dass, und ich möchte es deutlich sagen, dass wir alle im Reichtum schwelgen werden, wenn wir uns quasi ehrfürchtig Gott entgegenlegen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen können und in dieser Demut und dieser Ehrfurcht zu Gott kommen können und er uns segnen möchte. Dass er unserem Leben gut tun möchte. Dass er uns mit den Grundbedürfnissen unseres Lebens versorgen möchte. Dass wir eben nicht dazu gezwungen sind, sie in dieser Welt erkämpfen zu müssen und sie suchen zu müssen. Um Demut besser verstehen zu können, müssen wir uns wahrscheinlich, da das Wort uns ja nicht ganz so geläufig ist, mit dem Gegenspieler von Demut beschäftigen, und das ist der Stolz. Da habe ich schon mal eine Predigt drüber gehalten, die könnt ihr auch nachhören, deswegen gehe ich auch nicht ganz so tief dort rein. Aber ich glaube, in dem Punkt Stolz können wir uns recht gut, also anfreunden, oder mit, das können wir ganz gut füllen mit unserem Leben. In Sprüche 11, Vers 2 steht, wo Hochmut ist, da ist auch Schande, aber Weisheit ist bei den Demütigen. Hochmut, das ist quasi so das alte Wort für Stolz. Dort, wo ich mir selber auf die Schulter klopfe, dort, wo ich denke, ich kann's. Dort ist Schande. Schande ist das Wort für, dort ist nichts, nach dem ich streben kann. Dort ist eigentlich der Dreck meines Lebens. Und Weisheit, das, wo wir eigentlich, wir wollen weise und schlau sein, das ist dort, wo ich demütig bin, bei den Demütigen. Ich bin Vater von Kindern und ich muss zugeben, ich bin oft stolz auf meine Kinder. Ich bin stolz, wenn sie irgendwas lernen, wenn sie beispielsweise, mein Sohn hat diesen Sommer schwimmen gelernt. Das macht einen Vater stolz, das irgendwie zu sehen, dass man versucht, irgendwie so durch diesen Kampf zu gehen, dieses getrau dich mal auf meine Hand zu legen, und irgendwann schwimmt er von alleine los. Ich bin auch stolz, wenn meine Frau zum Beispiel wiederkommt und irgendwo gepredigt hat, einfach, und sie mir davon erzählt, was sie für Gespräche danach hatte. Stolz ist also nicht einfach nur dieses Wort, was wir verbannen in irgendeinen dunklen Schrank und sagen, das darf nicht rausgeholt werden, sondern ich glaube, wenn Stolz sich auf uns bezieht, auf uns selbst, auf unser Spiegelbild, auf das, was wir sehen in unserem Spiegelbild, ich glaube, dann muss man aufpassen. Ich habe in meinem Leben viele Situationen erlebt, wo ich aus meiner Schwäche agiert habe. Als ich angefangen habe, irgendwie, man nennt es nicht gleich Gemeinde, aber Jugendgruppe zu bauen, da habe ich völlig aus meiner Schwäche daraus agiert. Das Einzige, was ich hatte, war ein großes Mundwerk. Ich war der, der am meisten geredet hat und hat sich deswegen wahrscheinlich auch am besten angeboten, ihm diese Aufgabe zu übergeben, diese Gemeinde oder diese Jugendgruppe zu leiten. Sonst hatte ich nichts. Ich hatte sicherlich eine gewisse christliche Vorprägung aufgrund meiner Kindheit in verschiedensten christlichen Kreisen, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich mit Menschen irgendwie gemeinsam unterwegs bin und Leben teile. Und ich muss zugeben, dass auch jetzt noch ich diese Situation eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, wo ich herausgefordert bin, wo ich einfach nicht weiß, wie es funktioniert. Und in diesen Situationen fällt es mir auch total leicht, irgendwie diesen Ball immer wieder Gott hinzuspielen. Und immer wieder zu sagen, Gott, du musst dich drum kümmern, ich kann es selber nicht. Und wenn ich auf das zurückgucke, was quasi hier entstanden ist, dann besteht es eigentlich, wenn ich, da muss ich noch nicht mehr ehrlich sein, aber wenn ich zurückgucke, sehe ich, das kann nur Gott gewesen sein. Alleine das, was aus mir geworden ist, kann nur durch Gott passiert sein, nicht durch mich selbst. Mir fällt es in diesen Situationen leicht, diesen Ball zu Gott auf die Seite zu spielen und zu sagen, Gott, das hast du gut gemacht, dort bringe ich dir wirklich Lob und Ehre. Jetzt ist nur das Problem, oder erstmal bleibt mal kurz bei dem Thema, die Bibel kennt diese Stories ganz, ganz oft, und wir kennen all diese Stories. Die ganzen Kindergeschichten bestehen eigentlich aus Geschichten von Menschen, die sich's nicht zugetraut haben, die es nicht konnten. Da haben wir den Noah, da haben wir den Mose, da haben wir den David, da haben wir einige der Jünger. Alle haben sich's nicht zugetraut, ihren Job zu machen. Und wir sehen, wie sie sich gequält haben, wie sie dann doch irgendwann los sind und gesagt haben, na gut Gott, wenn du mit mir bist. Und dann hat Gott manchmal noch einen Helfer zur Seite gestellt, um zu zeigen, ja, ich bin wirklich da. Und dann haben sie halt losgemacht. Und wir sehen, dass es den Leuten oftmals leicht gefallen ist, zu sagen, das kann nicht ich gewesen sein, das muss dieser große Gott gewesen sein. Wahnsinn, was der durch mich, kleine Wurst, quasi gemacht hat. In dem ganzen Prozess ist nur das Problem, dass wir selbstsicher werden. Ich habe gemerkt, dass es Dinge gibt im Gemeindebaukontext oder auch in meinem Lebenskontext, die fallen mir leicht. Das geht einfach wie Butter. Da muss ich nicht so viel Kraft investieren wie andere. Und ich muss euch sagen, in den Situationen geht's los, dass wir uns mit dem Wort Demut beschäftigen dürfen. Weil da geht's ganz schnell, dass wir abends irgendwie dann vor unserem Spiegel stehen, uns auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du echt gut gemacht. Du warst heute auf Arbeit wieder spitze. Du hast es heute gerockt. Auf der Bühne, alle haben dich angeguckt, danach gutes Feedback. Du hast gesungen und den Leuten sind die Tränen aus den Augen gelaufen. Keine Ahnung, was es bei dir ist. Wow, was bin ich nur für ein cooler Typ. Ich glaube, in den Situationen, in unseren Stärken, in dem, wo Gott uns ausgestattet hat, wo wir gewachsen durften, wo Gott wirklich auch einen Finger drauf legt, und Gott hat kein Problem mit Stärken. Gott will uns stark machen. Aber in diesen Situationen wird unsere Demut zur Königsdisziplin unseres Lebens. Und auch dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel. Ich habe einen ganz langen Text jetzt mitgebracht, den ich euch vorlesen möchte, und ich hoffe, ihr könnt einigermaßen den hier vorne dann erkennen. Da steht in Jakobus 4, ab Vers 1. Ich habe dann zwischendrin was rausgelassen, damit es nicht ganz so lang wird. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch und woher kommen diese Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Wow, habe ich gedacht, ganz schöner Ohrfeigenvers. Könnte ich mir sicherlich neben meinen Spiegel als Text hängen und dann immer mal so in der Momenten der Selbstverherrlichung quasi abschweifen und lesen, was Gott darüber denkt. Hier geht es nicht unbedingt darum, dass Gott jede böse Tat von dir sieht und sagt, oh, wieder, und jedes böse Wort und jeden bösen Gedanken und sagt, den pinne ich jetzt an eine Pinnwand und dann musst du dir eine anschauen und musst dich quälen damit, sondern Gott spricht hier eine Wurzel unseres Lebens an. Gott spricht hier an, dass unser Herz einen Reinigungsprozess braucht, einen Veränderungsprozess. Und ich sage hier absichtlich Prozess. Es geht nicht bei Gott um eine kurze Operation, ich schneide dich auf, nehme das Böse raus, mach wieder zu, hast vielleicht eine Narbe, aber danach ist alles gut, sondern bei Gott leben wir in Prozessen, ein Lebensprozess. Bei Gott machen wir quasi eine Langzeittherapie, keine Kurzzeit-Eingesprächstherapie, sondern es geht über die Länge. Und wir wollen uns jetzt drei Stellen anschauen, die uns, glaube ich, helfen, in Demut zu lernen oder uns mit diesem Thema besser zu beschäftigen. Der erste Teil, der auch in diesem Vers vorkam, ordnet euch daher Gott unter und widersteht dem Teufel. Eigentlich kann man Demut ganz gut beschreiben. Demut Gott gegenüber ist ein Unterordnen unter Gott. Ich akzeptiere seine Größe und Stärke. Das Problem ist nur, es scheint eine Grundsünde zu sein, ein Grundproblem von uns Menschen. Die Sünde, die in unser Leben gekommen ist, ist genau aus diesem Punkt in unser Leben gekommen, dass diese ersten zwei Menschen gesagt haben, ich habe Schwierigkeiten, mich diesem Gott unterzuordnen. Ich denke, da ist was noch, was er mir verbirgt, da ist was, wo ich noch dran vorbei will und erstmal schauen will und eventuell komme ich zurück. Moment. Und genau dieses Denken und genau dieses Handeln steckt in uns Menschen drin und kommt immer und immer wieder zum Vorschein. Wir streben eigentlich ganz oft nach Unabhängigkeiten und vor allem nach Unabhängigkeiten auch diesem Gott gegenüber. Wir führen manchmal so tolle Leben und investieren ganz viel in unser Leben und kämpfen in unserem Leben, machen Ausbildungen, machen Trainings, um besser zu werden, machen irgendwie alles Mögliche, um Erfolg zu haben. Und kommen dann am Wochenende in unsere Gemeinden, in unsere Gottesdienste und sagen, Gott, hier ist jetzt das, was ich diese Woche gemacht habe und jetzt bitte ich dich, dass du es segnest. Jetzt lege ich es quasi Gott so als Pauschpapier hin und möchte bitten, dass er seinen Stempel draufdrückt und sagt, gut ist es. Das Problem ist aber, dass Gott in diese Prozesse, in unsere Lebensprozesse hinein möchte und nicht der sein möchte, der die Stempel auf unsere Lebenspläne drückt. Ich weiß auch, dass der Prozess, Gottes Wege quasi für mein Leben zu akzeptieren oder zu feiern, den Wegen nachzugehen, dass das nicht einfach ist. Das ist nicht irgendwie einfach mal so eine Weggabelung, gehe ich hier lang, gehe ich dort lang und ich kann mich einfach so entscheiden, sondern das sind tatsächlich Entscheidungen, die kosten was. Gottes Weg ist nicht immer so klar, wie wir uns das wünschen. Gottes Weg liegt nicht dort und wir wissen schon das Ende, bevor wir überhaupt losgelaufen sind, sondern Gottes Weg hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, ganz viel damit zu tun, dass ich vertraue, dass er den Überblick hat, dass er den Weitblick hat. Und das kann bedeuten, dass ich Dinge tun sollte oder muss auf diesem Weg, die außerhalb von meiner Komfortzone liegen. Das kann ich nicht wegwischen. Vielleicht muss ich Dinge tun, die mir nicht liegen, wo ich diesen Gott brauche und wo er sich verherrlichen kann. Vielleicht musst du irgendwann eine Jugendgruppe leiten und stellst fest, dass du das eigentlich nicht kannst. Aber Gottes Weg ist es für dein Leben. Vielleicht stehst du auch irgendwann als kleiner David vor einem Goliath und musst mit einer Steinschleuder zitternden Händen die Stirn treffen und diesen Goliath zu Fall bringen. Ich glaube, dass ein Leben mit Gott immer herausfordernd ist und immer was kostet. Aber ich glaube, dass auf diesem Weg wir die Möglichkeit haben, quasi diese Größe Gottes überhaupt erstmal zu erkennen. Und das Problem ist, hier liegt halt in diesem ganzen Prozess von Stolz, hier liegt halt auch die Wurzel begraben. In dem Stolz liegt begraben eigentlich, dass ich mich immer in Bezug mit anderen Menschen setze. Dass ich gucke, wie komme ich denn bei anderen Menschen an? Bin ich besser als andere? Bin ich stärker als andere? Bin ich schneller als andere? Habe ich mehr Geld wie andere? Habe ich mehr Erfolg wie andere? Und das sind unsere Gradmesser. Oder im Christlichen, bin ich gesegneter als andere? Habe ich mehr Kraft Gottes in mir, die aus mir rauskommt? Und wenn ich das aber als Messer quasi an meiner, also als Messeinheit an mir anlege, dann wird es immer komplizierter, diesen Weg Gottes zu gehen. Weil dann fange ich an, nach links und rechts zu gucken und merke, die anderen machen das alles anders und die haben ganz andere Erfolge, die haben ganz andere Durchbrüche mit Gott. Ich will doch eigentlich die gleichen Durchbrüche und eigentlich will Gott mit dir ein ganz individuelles Leben führen, einen ganz individuellen Weg mit dir gehen. Wenn ich dort meinen Stolz nicht besiege, dann werde ich diesen Weg mit Gott nicht gehen. Dann werde ich diesen Weg mit Gott zur Seite schieben, werde mir ein paar ideale Menschen, die in meinen Augen gut aussehen, hinstellen und werde sagen, so wie die will ich es machen. Den Erfolg will ich beruflich haben, so will ich irgendwie Gemeinde bauen, so will ich Beziehung leben, das nehme ich als Maß. Sich Gott unterzuordnen bedeutet vielleicht aber auch, auf ein Ja von ihm zu warten. Ich habe einen Hund, das wisst ihr vielleicht, und ich habe dem antrainiert, wenn der Futter kriegt, quasi, dass der so lange warten muss, bis ich ihm das freigebe. Funktioniert blendend. Die alle Leute sind immer begeistert, außer meine Eltern, die denken, ich quäle den damit, aber einfach toll zu sehen, dass der Hund wartet quasi, bis ich sage, jetzt. Sarah erzählt immer ganz oft davon, und hat es vielleicht auch hier schon in der Predigt erzählt, von so einer Ampelstellung. Wir kennen ja alle die Ampel, das ist ja was, mit dem wir aufgewachsen sind. Grün, geht los, gelb, warten oder wird gleich rot, Achtung, und rot stehen. Und bei Gott ist es ganz oft so, dass wir schon so ein Gefühl haben für was vielleicht kommen könnte. Da ist was in der Ferne, wo er sagt, vielleicht ein Jobwechsel, irgendwas, wo ich noch was dazulerne oder ein Job in der Gemeinde, eine Begabung, irgendwas, was Gott schenken möchte. Und die Ampel steht aber auf gelb. Und hier an dieser Stelle bedeutet es, zu warten. Zu warten, dass diese Ampel auf grün geht und ich loslaufen kann. Und auch in Kauf zu nehmen, dass er vielleicht auf Rot springen könnte und Gott zeigt, nee, es ist jetzt nicht dran. Das fällt mir ganz schwer, auf Gottes Timing zu warten. Auf das zu warten, wann Gott es tun möchte und nicht auf mein Timing, auf mein gutes Gefühl, auf das, es fühlt sich doch super an und ich habe es schon in 3 Büchern gelesen, dass es mal funktioniert hat. Lasst uns losgehen. Zu warten, dass Gott sagt, jetzt ist die Zeit zu gehen. Jetzt ist meine Zeit. Jetzt bin ich bei dir. Wir lesen, wenn ich mich diesem Gott unterordne, dann wird der Teufel von uns fliehen. Dann wird der Teufel, wenn wir ihm widerstehen, wird er aus unserem Leben gehen. Ich glaube schon fast, dass es eine Art passive Handlung ist. Dass wenn wir Gott an erste Stelle rücken, wenn wir diesem Gott uns unterordnen, dass der Teufel eigentlich keine Chance hat, uns diese Sache madig zu machen, in unser Leben hineinzukommen und dort eine Macht zu bekommen. Und dass er nichts anderes tun kann, als fliehen. Das nur Problem an dieser Geschichte ist, der Teufel wird in der Bibel immer wieder als der Lügen, ich sag's mal auf gut Deutsch, der König der Lüge, der Lügenbaron bezeichnet. Er ist der, der in deinen Kopf hineinpflanzt, dass du es nicht kannst, dass du es anders machen musst, dass du nicht auf Gott hören sollst, dass du eventuell jetzt loslaufen sollst, nicht irgendwie auf einen gewissen Zeitplan warten sollst, dass du, auch wenn es rot ist, vielleicht einfach nur farbenblind bist und doch ein grüner Ampel vor dir steht. Jesus kennt das. Und wenn wir uns ihr Vorbild nehmen, dann könnten wir uns Jesus nehmen. Jesus ist von dem Teufel quasi auf die Anhöhen geführt worden und ihm ist alles ausgebreitet worden. Er hätte nur sagen müssen, okay, ich nehme den Reichtum, ich nehme die Länder, ich nehme die Macht. Und Jesus hat gesagt, stopp, und der Teufel ist geflohen. Das einzige Aktive in diesem ganzen Lügenprozess des Teufels ist zu sagen, stopp, ich gehe einen anderen Weg. Das fühlt sich manchmal nicht so an, als wäre das richtig, stopp zu sagen. Es fühlt sich besser an, manchmal zu sagen, nee, ich nehme die Macht, ich nehme die Anerkennung. Das fühlt sich viel besser an, als Nein dazu zu sagen. Aber das Problem ist, dass wir viel zu oft dieser Lüge des Teufels in unserem Leben glauben und folgen. Und dass es uns in Stricke verwickelt quasi, die uns drohen zu Fall zu bringen. Sich Gott unterzuordnen und dem Teufel zu widerstehen, dann wird er fliehen. Ein zweiten Punkt, den wir lesen, sucht seine Nähe. In Vers 8. Wenn ich unsere Gemeinde anschaue, dann bin ich davon überzeugt, dass Gottes Nähe suchen eine Priorität für uns ist. Wir kriegen es vielleicht jeder unterschiedlich hin, aber es ist was, wo wir sagen, das wollen wir. Wir wollen gemeinsam Gottes Nähe suchen. Wir wollen euch erklären, zeigen, Hunger darauf machen, in eurem eigenen Leben Gott zu suchen. Und allen verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. In 2. Chronik 7, Vers 14 lesen wir, Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Sich in Gottes Angesicht begeben. Gott kennenlernen, sein Handeln verstehen, seine Art, seine Liebe, so wie er ist. Das ist unsere Hauptaufgabe in unserer Beziehung mit Gott. Ihn kennenzulernen. Und auf den Mitteln, wie du das am besten kannst. Für mich ist es das allererste und das wichtigste, Zeit frei zu machen dafür. Ich habe das Gefühl, dass das Beste, was der Teufel in meinem Leben tun kann, ist, die Zeit zu rauben. Einfach mich in Geschäftigkeit, in tollen Beschäftigungen, in irgendwas hinein zu verstricken und dann komme ich gar nicht auf dumme Gedanken quasi, nach Gott zu fragen und diesen Gott kennenlernen zu wollen. Macht Zeit in eurem Leben frei und das ist tatsächlich eine aktive Handlung, zu sagen, ich box mich da raus, ich box mich aus diesem gestressten Alltag, aus diesem, ich bin immer irgendwie unter Strom, das Handy kann immer klingeln, es kann jederzeit jemand an der Tür stehen, es kann jeder auf meine Zeit zugreifen, macht euch frei davon. Und fangt an, ein wenig Zeit darin zu investieren, diesen Gott kennenzulernen, in sein Angesicht zu treten. Der Heilige Geist ist uns dort, glaube ich, als Schlüssel gegeben. Das ist mir so in der Vorbereitung gekommen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, der uns aufschließen soll, diesen Gott zu verstehen. Ein Leben nur aus Verstand und quasi die Bibel zu lesen und zu sagen, jetzt schüttel ich irgendwie das Verständnis dort raus und dann ist alles da, was ich brauche, das wird nicht reichen, um Gott zu verstehen. Wir brauchen den Schlüssel, wir brauchen die Brille des Heiligen Geistes, um zu verstehen, wer Gott ist. So als Beispiel aus unserem Leben, das ist quasi wie wenn du isst und nicht riechst. Ihr könnt immer versuchen, eure Nase quasi zuzuhalten, du kannst das Essen anschauen, du kannst es drin rumstochern, du kannst schneiden, du kannst kauen. Ohne deine Nase wird was fehlen. Oder wenn du im Dunkeln unterwegs bist, dann kannst du dich tasten, du kannst langsam gehen, du kannst kriechen. Aber es wird was fehlen. Und so ist es definitiv, bin ich davon überzeugt, wenn wir ohne den Heiligen Geist in unserem christlichen Leben unterwegs sind. Und vielleicht ist bei vielen von euch oder bei einigen von euch an der Stelle Schluss und du kannst heute deinen Punkt setzen und kannst sagen, das ist der nächste Step in meinem Leben. Ich will alte Ängste, die mich von diesem Heiligen Geist trennen, rausschmeißen und ich will Heiligen Geist in meinem Leben lassen. Und da steckt viel, ja, ich sag's einfach mal so deutlich, viel Dummes manchmal in unserem Kopf an Denken. Viel falsche Aussagen, die wir vielleicht in unserer Kindheit mal gehört haben, die uns prägen, die auf die raus müssen, die als trennenden Punkt dort irgendwie entfernt werden müssen. Und vielleicht hörst du an der Stelle heute tatsächlich auf mit Zuhören und fragst Gott, wie kann ich an diesen Punkt kommen, diesen Heiligen Geist wieder mehr in mein Leben zu lassen? Wenn du damit kein Problem hast, super, dann gehen wir jetzt weiter. Hätten wir keine Bibel, so könnten wir sagen, dass es absolut kompliziert ist, diesen Gott zu verstehen. Weil wir wären abhängig von Aussagen von Menschen, wir wären abhängig davon, irgendwie nur von dem hier vorn, vom Prediger vielleicht irgendwie mitzubekommen, wie könnte denn dieser Gott sein? Und doch habe ich manchmal das Gefühl, dass Gott mir so diese Bibel vors Gesicht hält und sagt, Mitch, du hast die Bibel. Du kannst sie nutzen. Ich hab da was reingeschrieben. Ich lebe mein Job ist quasi, eine Firma zu leiten, und es gibt diesen Spruch quasi, wer schreibt, der bleibt. Bedeutet, man kann in Deutschland fast alle Verträge mündlich schließen. Man kann Hände schütteln und sagen, so ist es. Das Problem ist, im Streitfalle behauptet der eine das eine und der andere das andere und man weiß nicht, wer hatte recht. Drum schreibt man Verträge auf, unterschreibt wie euren Mietvertrag vielleicht für eure Wohnung, und es ist festgeschrieben, beide haben es gelesen oder auch nicht, aber beide haben es akzeptiert. Ich glaube, dass Gott sich ganz schön weit mit dieser Bibel aus dem Fenster gelehnt hat, weil er uns nämlich was in der Hand gelegt hat, wo er sagt, so bin ich. Du kannst nachlesen, du kannst mich auf Bibelstellen aufmerksam machen, die da Probleme machen. Ich lege mich fest. Ich lege mein Wesen quasi in geschriebenes Wort. Das Problem ist an mir, ich bin da so träge geworden manchmal, dieses Buch herauszunehmen und zu sagen, Gott, ich will dich in diesem Buch kennenlernen. Ich will wirklich diese Kraft dieser Bibel auch nutzen und sie nicht als schlechtes Gewissenbuch quasi auf meinen Schoß zu legen. Auch hier ist es wieder als Beispiel aus unserem Leben. Jeder von euch hat schon mal ein Regal oder irgendwas von Ikea gekauft. Versuch's doch mal ohne Anleitung aufzubauen. Einfach aus dem, ich weiß, dass ein Bett, ein Regal oder ein Schrank dabei rauskommen soll. Irgendwie müssen die Teile zusammenpassen. Du kannst es versuchen, vielleicht kommst du auch zu irgendeinem Ergebnis, aber du wirst deprimiert und wahrscheinlich angestrengt sein, wenn du fertig bist. Reicht schon so mit einer Anleitung manchmal, aber ohne Anleitung unvorstellbar. Also nimmst du dieses Buch halt zur Hand und baust dieses Regal nach der Anleitung auf, die sich irgendjemand überlegt hat, der das Regal hergestellt hat. Wie dumm sind wir, wenn wir diese Bibel nicht zur Hand nehmen, um die Anleitung für unser Leben zu haben, diese Anleitung, wie ist dieser Gott, und zu sagen, ich krieg das irgendwie anders raus. Ich pack das irgendwie, ich probiere das aus, ich mogel mich durch und zum Schluss wird irgendwas rauskommen. Wir sind dumm, wenn wir das tun. Ich bin dumm, wenn ich das tue. Und noch ein Punkt, der drin vorkommt, der besonders hervorgehoben wird, ist das Gebet. Mit Gott reden. Ich gebe zu, das wird immer so einfach dargestellt, ich setze mich hin, rede mit Gott, dann redet er mit mir und alles ist super und wir sitzen am Kaffeetisch. So ist es nicht. Mit Gott reden bedeutet, dass es genauso herausfordernd wie Gottes Wegen zu folgen. Gott reden bedeutet, dass seine Antwort manchmal später kommt, als wir das wünschen. Die Antwort vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise. Wir sprechen es aus und Gott kommt mit irgendeinem Bild zurück. Oder Gott schickt uns irgendjemanden, der klingelt. Oder er macht irgendwelche Zeitungsverse irgendwie so rot und markiert die. Und wir lesen da was ganz verschieden. Oder wir schlagen unsere Bibel ganz zufällig auf und entdecken da einen Text. So antwortet Gott. Und es ist nicht immer einfach, dieses Reden Gottes zu verstehen. Und trotzdem sind wir aufgerufen, wie wir es vor uns gelesen haben, mit ihm zu reden, mit ihm zu beten. Demütigt euch, dass sie beten und mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen bekehren. Gottes Angesicht suchen, mit ihm reden, beten. Habt ihr die Bibel schon mal nach Gebet durchforstet, was dahinter steht? Ich habe mal so ein paar Dinge mitgebracht. Wir haben nichts, weil wir nicht bitten. Wenn zwei in einem Anliegen im Gebet eins sind, dann wird's passieren. Gott gibt gerne denen, die ihn darum bitten. Wem an Weisheit mangelt, so bittet er Gott und er wird es euch schenken. Das geht nur mit Reden. Das geht nur mit Gott beten. Mit Gott ins Gespräch kommen. Da kommen wir auch nicht dran vorbei. Wir können versuchen, alle Weisheiten in der Bibel zu finden, die wir für unser Leben brauchen. Und trotzdem sagt Gott, es wird uns noch mangeln, weil ihr müsst zu mir kommen. Und ich habe noch mehr Weisheiten für euch. Ich habe direkte Weisheiten für euer Leben. Vielleicht braucht euer Gebetsleben etwas Pep. Und der Pep kommt nicht gleich von allein, irgendwie mit dem, jetzt fange ich mal an mit Beten, sondern der Pep kommt ganz oft beim Tun. Wieder anzufangen zu sagen, Gott, ich weiß, ich bin gestresst, ich habe irgendwie viel zu tun, aber eine Minute früh am Morgen fange ich an, indem ich dir meine größte Sorge, mit der ich früh aufgewacht bin, wo ich gleich wieder meine Zudecke quasi über den Kopf ziehen könnte, diese Sorge gebe ich dir jetzt jeden Morgen und ich wünsche mir, dass du darauf antwortest. So geht ein Gebetsleben los. Nicht mit den 10-Minuten-Gebeten quasi hier vorne von der Bühne und du holst noch 3 Mann dabei ab, sondern es geht um dein ganz Persönliches. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ohne dieses ansteigende Kennenlernen Gottes eine wachsende Demut eigentlich unmöglich ist. Wenn ich nicht weiß, unter wem ich mich begeben soll, dann kann ich mich nicht drunter begeben. Das funktioniert nicht. Ich muss diesen Gott kennenlernen und erst dann habe ich die Chance, quasi auch in dieser Demut zu wachsen, in diesem Unterzuordnen zu wachsen und weiterzugehen. Und der dritte Punkt aus unserem Vers im Jakobus, wascht die Schuld von euren Händen. Da steckt zwei was drin. Schuld ist uns, glaube ich, ein Begriff. Wir machen Fehler. Wir dürfen Fehler machen. Gott hat sicherlich Probleme mit unseren Fehlern, aber Gott hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt für diese Fehler. Für mich steckt das schon drin, wascht die Schuld von euren Händen. Wir sind oft so gepolt, dass wir sagen, ich habe keine Schuld. Das ist irgendwie mein Leben gekommen, weil das irgendwie, konnte ich nichts dafür, liegt an meiner Familie, liegt an meinen Freunden. Hier wird's angesprochen, die Schuld an euren Händen. Wir haben uns dreckig gemacht. Das ist dieses zu bekennen und anzuerkennen, ich habe mich dreckig gemacht. Ich habe Dreck an meinen Händen, weil ich was gemacht habe. Ich habe zugegriffen. Das ist der erste Schritt. Wir dürfen uns zu unseren Fehlern, zu unserem Stolz, zu unserem Neidischsein, zu unserer Unzufriedenheit, zu unserem Nörgeln, zu unserer Ich-Bezogenheit, dürfen wir uns stellen und dürfen sagen, ich bekenne diesen Dreck an meinen Händen. Ich muss ihn vor Gott nicht verstecken, weil die Hände sind dreckig. Meine Kinder sitzen ganz oft am Tisch zum Mittag und ich sage dann nur zum Abendbrot und ich sage, habt ihr euch eure Hände gewaschen? Ja. Und dann gucken sie so heimlich ihre Hände doch wieder an und dann sehen wir alle, nein, die sind dreckig. Und so ist es auch bei Gott. Wir können noch so unsere Hände in unseren Hosentaschen vergraben und sagen, nee, ist kein Dreck, ich muss nichts bekennen, alles ist super. Gott sieht den Dreck an deinen Händen. Und es ist vor allem kein Problem für diesen Gott. Es gibt Seife, es gibt Wasser, diese Hände können sauber gemacht werden und du kannst an diesem Tisch wieder Platz nehmen und alles ist gut. Und wir haben so viel Angst, mit dieser dreckigen Hand vor Gott zu kommen und diese Hände uns waschen zu lassen. Demut bedeutet in diesem Punkt, mit unserem Scheitern zu Gott zu kommen, es anzusprechen und diese Vergebung, die er für uns hat, anzunehmen und wieder wegzugehen. Auch zu sagen, die Hände sind jetzt sauber. In dem Moment hat Gott sie mir sauber gewaschen. Das sind alles drei Punkte, da haben Menschen echt Schwierigkeiten damit. Erstmal anzuerkennen, dann zu Gott damit zu gehen und zum Schluss auch wieder von Gott wegzugehen und zu sagen, es ist weg. Wie oft drehen wir uns quasi um dieses Kreuz und laufen Kreise drumherum und sagen, ich weiß nicht so richtig, ob der Dreck jetzt weg ist, ob Gott es wirklich vergeben hat, habe ich es richtig geäußert, muss ich vielleicht noch 3 Leute dazu bitten, die für mich beten. Es fällt uns schwer, Vergebung anzunehmen, wenn wir uns schon dorthin begeben haben. Viele von euch denken sich vielleicht, wie kann denn ich, Mitch, über Demut sprechen? Wie kann ich mir so ein Thema aussuchen? Ich habe mir es eigentlich ausgesucht, aber wie kann er sich getrauen, dieses Thema heute vorzubringen? Ich bin in dem Punkt Demut wahrscheinlich nicht das Sinnbild eines Vorbilds quasi, wo man sagen kann, ihr müsst nur mir nachfolgen und alles ist super. Ich bin genau wie ihr in einem Prozess. Ich bin in dem Prozess, dass Gott in meinem Leben immer wieder Scheiben aufdeckt, wo er mir zeigt, dass ich nicht demütig bin, sondern dass ich stolz bin. Dass ich mir selber auf die Schulter klopfe, dass ich es mit eigener Kraft tue, dass ich ihn eigentlich gar nicht brauche, weil ich selber begriffen habe. Aber wisst ihr, was in diesem Prozess übelst gut tut? Das ist, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt und zurückschaut und merkt, es sind Dinge schon besser geworden. Da gibt es Dinge in meinem Leben, da habe ich tatsächlich erkannt, dass ich es nicht selber bin. Und das macht mir Mut, weiterzugehen. Das macht mir Mut, noch mehr davon aufdecken zu lassen. Das sind so kleine Prozesse quasi, die ich erlebt habe, auch hier in dieser Gemeinde, will man einen erzählen. Früher war ich quasi die eierlegende Wollmilchsau und da habe ich mich auch ganz gut damit gefühlt. Ich habe quasi gepredigt, Lobpreis gemacht und war auch der, der auf und zugeschlossen hat und war quasi der Nabel der Gemeinde. Ich habe jetzt irgendwann zu Christoph gesagt, ich bin noch zweimal im Lobpreis eingeteilt. Das ist schon krass zu erleben, wie das ist. Und in diesem ganzen Prozess zu merken, Gott braucht mich nicht unbedingt. Eigentlich braucht er mich gar nicht. Gott kann jederzeit jemanden anderen berufen, der sagt, der macht an der Stelle weiter, wo du aufgehört hast oder wo du es versucht hast. Kein Problem für Gott. Dann ist mir zum Beispiel bewusst geworden, ich war früher jemand, der mit seinem, gab es so einen coolen Sünde-Tötet-Pullover quasi, auch wieder schwarz. Und dann saß man quasi in Gemeinden, die man nicht so gut leiden konnte, in der ersten Reihe und hat denen quasi gezeigt, guckt mal, ich bin hier, um euch zu zeigen, was ihr alles falsch macht. Und es war ein leichtes, über Gemeinden herzuziehen und festzustellen, was andere Gemeinden alles so verfehlert machen. Und ich habe wahrscheinlich, wenn ich alle, wir haben nicht alles aufgenommen, Gott sei Dank, aber ich würde viele Predigten entdecken, wo ich genau das gemacht habe. Wo ich anderen Gemeinden eigentlich ein Urteil ausgesprochen habe, was mir nicht zusteht. Und das ist was, was wir in den letzten Jahren irgendwie gemerkt haben, auch in dieser Entwicklung mit anderen Gemeinden, es steht uns tatsächlich nicht zu. Wir sind nicht die, die Urteile über andere Gemeinden geben, sondern wir sind die, die andere Gemeinden anfeuern, weiterzugehen, ihren Weg zu gehen und gut über sie zu sprechen und für sie zu beten und dahinter zu stehen, auch wenn vielleicht Ansichten verschieden sind. Das ist für uns toll, in dieser Allianzarbeit zu sein und einfach zu merken, wir dürfen andere mit anfeuern, wir dürfen dabei sein, wir dürfen ja neben anderen stehen und gemeinsam Kämpfe kämpfen. In der Firma ist es nicht anders. Ich habe die Firma vor 2 Jahren übernommen und habe gedacht, jetzt geht's los, quasi jetzt die schöne Zeit des Lebens. Keine Ahnung, weniger mit dem Auto unterwegs sein, weniger Arbeit zu tun, mehr Arbeit delegieren und alles läuft irgendwie und ich habe ein schönes Büro, guten Kaffee, Sekretärin, die irgendwie im Vorraum sitzt und alles wird spitze. Und ich habe feststellen müssen, auch hier habe ich einem Ding aufgesessen, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt, das habe ich mir irgendwie verdient. Das liegt jetzt irgendwie, muss ich bloß noch mitnehmen. Das ist mein Geschenk quasi an mich. Und ich habe festgestellt, dass mit dieser Verantwortung, die ich übernommen habe, ich herausgefordert bin, in Demut immer und immer mehr zu wachsen, anzuerkennen, dass ich ohne diesen Gott nichts bin. Ich kann nichts, ich kann keine schlaue Entscheidung treffen, die der Firma auch nur einen Schritt weiterhilft. Und wie wichtig ist es, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich gebe dir das immer wieder zurück, jeden Tag aufs Neue und möchte dich bitten, dass du mich führst und leitest. Ich bin nur ein Mann, der irgendwo versucht, Entscheidungen zu treffen. Und die Hälfte davon ist richtig und die Hälfte ist falsch. Aber mit dir, Gott, kann ich richtige Entscheidungen treffen. Die Liste ist endlos erweiterbar. Wir könnten uns heute Abend hinsetzen, vielleicht machen wir das auch. Und ich erzähle euch von Punkten, wo ich festgestellt habe, dass ich aus Stolz agiert habe und dass ich mir selber auf die Schultern geklopft habe. Was ich euch aber damit sagen möchte, ist, hier gibt's nicht die Guten und die Schlechten, sondern hier gibt's uns. Wir dürfen gemeinsam an unserem Stolz kämpfen und jeder hat mit Stolz zu kämpfen. Jeder, der jetzt gerade denkt, ich habe mit Stolz nicht zu kämpfen, der hat ihn gerade gefunden. Wir brauchen immer wieder dieses vor Gott zu kommen und zu sagen, ich lege mein Leben vor dich hin. Und es ist schwer, sich vor Gott zu demütigen, zu sagen, ich erkenne an, dass du ein großer und größerer Gott bist, dass du die meinen Lebensfaden in der Hand hältst, dass du entscheidest, was gut wird und was schlecht wird, wo Segen herauskommt und wo kein Segen herauskommt. Das sind echte Schritte und die werden uns ein Leben lang herausfordern. Ich will euch nicht traurig machen, aber ich glaube, dieser Punkt ist ein Lebensprozess. Und es kommen immer neue Dinge hinzu und werden uns an anderen Dingen wieder neu herausfordern. Und du wirst Dinge hinter dir lassen, um neue Türen zu öffnen, um neue Dinge kennenzulernen, wo du völlig verkorkst in deinem Kopf denkst und wo Gott keine Rolle spielt. Ein Punkt bin ich euch schuldig geblieben. Ich habe am Anfang gesagt, Gott hat mir 2 Punkte gegeben, Demut und Treue. Und ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu Treue verlieren. Und da könnten wir sonst wieder eine Predigtreihe draus machen, aber ich will wenigstens damit abschließen, weil ich glaube, dass hinter Treue, und das hat mir Gott irgendwie so wichtig gemacht, auch wohl Sarah letzte Woche über die ältere Generation gesprochen hat. Ich saß wirklich hier im Raum und hatte Tränen in den Augen und habe drüber nachgedacht, über jeden von euch, der diese ältere Generation verkörpert. Es ist nicht immer einfach mit euch, gebe ich vollkommen zu. Und es fordert manchmal heraus. Aber diese Treue in euch zu sehen quasi, dass dieser lange Weg gegangen worden ist, dass die Herausforderungen, die da gekommen sind, euch nicht dazu gebracht haben, umzukehren und zu sagen, nee, ich lasse den Gott liegen und mach's wieder auf eigene Kraft, das berührt mich. Und das brauchen wir jungen Leute. Wir brauchen diese treuen Menschen, um selber treu bleiben zu können. Und Treue ist, glaube ich, nichts anderes wie all das, was ich gerade erzählt habe, über unseren Lebenszeitraum hinweg. Und ihr werdet mir recht geben, wie ihr jetzt, keine Ahnung, 40, 50, 60, 70 seid, das hört nicht auf. Die Herausforderungen bleiben, der Stolz bleibt, der klopft immer wieder an die Tür, der Teufel wird mit Lügen kommen, er wird dir das Gefühl geben, nicht verstanden zu sein, das Gefühl, jetzt muss ich mich mal durchsetzen, jetzt muss ich anderen mal zeigen, dass ich es verstanden habe und die nicht. Ich glaube, das bleibt in unserem Leben. Und wir dürfen es gemeinsam als generationenübergreifende Gemeinde Gottes quasi immer wieder zu Gott bringen und können sagen, richte du darüber und mach du es wieder gut. Das Leben mit Gott ist eben als abschließenden Satz für alle Sportler kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich hasse Marathons. Ich habe in der Schulzeit lieber den 100-Meter-Sprint gemacht, da hatte ich fast eine Eins. War ein bisschen vielleicht zu groß, zu viel Wind, keine Ahnung. Aber was mir überhaupt nicht gelegen hat, war der 1000-Meter-Lauf. Ich hätte nach 500 Metern hinspeien können quasi. Ich war fertig. Und ganz viel hatte das damit zu tun, dass ich zu schnell losgelaufen bin. Hat mir immer jeder gesagt, darf sie schnell losrennen. Aber dann waren ja die anderen Leute dort, die sind schneller gerannt wie ich. Und ich wollte ja nicht die aus dem Auge verlieren oder vielleicht als 100. Also wir waren es nicht, aber als 20. ins Ziel kommen. Sondern ich wollte vorn dabei sein. Und hier merkt man, in diesem kleinen Bild steckt so viel drin. Und Gott hat es ja wieder aufgegriffen in seinem Wort vom Marathonläufer und den Siegeskranz zu erreichen. Wenn wir anfangen, anderen Menschen hinterher zu rennen, dann werden wir den Sprint nicht bis zum Ziel kommen, weil wir unser eigenes Tempo finden müssen. Wir müssen finden, wie wir an dieses Ziel kommen können. Und vielleicht kommst du erst hinten raus. Vielleicht kommst du erst auf den letzten 200 Metern, wo alle anderen quasi kurz vorm Zusammenbruch stehen, kommst du und rennst dran vorbei. Oder du bist der, der losstartet am Anfang und sich damit abfinden muss, dass es vielleicht danach dann irgendwie eine zähe Phase gibt, eine Phase, wo du kämpfen musst bis zum Ziel. Aber sein eigenes Tempo zu finden und rauszufinden, wie will Gott das mit mir machen? Wie sieht das aus, mein Leben mit Gott? Wie sieht, um wieder den Kreis zu schließen, warum es eigentlich eine Fortsetzung von Sarahs Predigt ist, wie sieht das aus quasi, Bestimmung, meine Bestimmung zu verfolgen? Wie sieht es ganz persönlich für mich aus? Wie komme ich an diesen Punkt? Das muss jeder für sich selbst rausfinden. Und da dürfen wir uns gegenseitig ermutigen, stützen, tragen, aufhelfen, vielleicht auch irgendwas wegwischen, was da so auf dem Weg passiert ist. Aber wir dürfen miteinander stehen, aber wir müssen uns gegenseitig diesen Blick auf Gott richten. Und wenn du Menschen an deiner Seite hast, die Hilfe von dir wollen, die sagen, erklär mal, wie Gott ist, dann ist es deine Aufgabe, ihren Blick auf Gott zu lenken und nicht deine Antworten des Lebens zu geben. Weil die Leute müssen herausfinden, die Menschen müssen herausfinden, was Gott über sie denkt und wie Gott sich ihnen offenbaren möchte. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Zeiger quasi, Wegweiser zu Gott hin und nicht Erklärungen von Gott. Ich würde gern zum Ende beten und ich will euch ermuntern, aufrufen klingt immer so, wie es muss man aufstehen, könnt ihr auch machen dann, aber ermuntern mit den Punkten, wo ihr merkt, dort ist Stolz, sofort zu Gott zu kommen und zu sagen, ab heute wird es anders. Ich weiß noch nicht wie, hab da zu kämpfen, aber ab heute soll sich was verändern. Stolz ist wie ein Stück Gift in euch, das sich ausbreiten wird und was euch zum Schluss vielleicht nicht töten, aber eklig machen wird. Und deswegen lasst uns diesen Stolz über euer Leben, über euren Job, über eure Familie, über keine Ahnung, wo ihr überall stolz drauf seid, lasst es zu Gott bringen. Lasst uns sagen, wir haben es, weil es er uns gibt. Und ihr dürft als Hausaufgabe mal Jakobus 4 weiterlesen und Gott bringt es nochmal auf den Punkt. Dort erzählt er uns nämlich davon, wie wir Pläne für unser Leben machen. Und lest es einfach mal weiter und guckt mal, was Gott dazu euch sagt und was dann euch passiert als Hausaufgabe. Und da reden wir dann nächste Woche drüber beim Essen. So, ich möchte gerne noch beten. Die Lobpreiser dürfen nach vorn kommen. Ihr dürft das auch ganz praktisch am Kreuz tun. Wenn ihr merkt, irgendwie, ich muss da irgendwie Gott so in dieses Bild mal Gott reinpressen, dann kommt hier vor, kniet euch von mir aus hin und sagt, heute lasse ich einen Stolzpunkt hier. Und wir werden ein Stück besser. Gott, ich ich will dir meinen Stolz in meinem Leben bringen, Herr. Und du siehst, dass da noch so viel drinsteckt, Herr, dass ich noch so oft mir selber auf die Schulter klopfe, dass da Gefühle in mir sind, Herr, die ich manchmal nicht steuern kann, Herr. Und ich glaube, dass das uns allen so geht, Herr. Dass wir manchmal von unseren Gefühlen des Stolzes übermannt werden und gar nicht wissen, wie es uns geschieht, Herr. Und danke Gott, dass wir mit diesen dreckigen Händen zu dir kommen dürfen, Herr. Danke, dass wir erkennen dürfen, dass es Dreck ist. Danke, dass wir es abwaschen dürfen an deinem Kreuz. Und danke, dass wir mit sauberen Händen wieder am Tisch Platz nehmen dürfen, Herr. Und ich wünsche mir wirklich Erkenntnis. Ich wünsche mir für jeden von hier Erkenntnis, wer du bist. Und dass es sich lohnt, dich höher zu stellen als uns selbst, Herr. Ich glaube, dass es uns so schwerfällt, manchmal uns zu demütigen, weil wir keine Ahnung dafür haben, wer du bist. Weil wir keine Ahnung haben von dem, was du mit unserem Leben anfangen möchtest. Und Herr, ich wünsche mir, dass wir uns Zeit frei machen, dass uns Zeit offensichtlich wird, dass wir Zeiten, wo wir auf dem Sofa vor uns hingammeln mit unserem Handy in der Hand, dass es uns eklig wird, Herr, und dass wir in dein Angesicht treten, dass wir beten, dass wir dein Wort lesen, dass wir studieren, wer du bist, Herr. Und Teufel, wir verbieten dir, dass es ein schlechtes Gewissen wird, dass wir das daraus her tun, sondern wir wollen das aus einem Wissensdurst heraus tun, Gott, weil wir dich kennenlernen wollen. Und Herr, segne uns jetzt mit Mut, erste Schritte zu gehen. Segne uns mit Mut, Dinge an dein Kreuz zu bringen und Stolz liegen zu lassen und zu sagen, Gott, du bist größer. Amen.